So, das Thema heute der Klasse 9 von unserem Kurs, und das ist ja toll, dass wir jetzt schon so lange so viel zusammen studiert haben, sind die fünf negativsten Taten, also Superlativ. Auf Tibetisch heißt es Sum Mena, wörtlich kein dazwischen. Das heißt, wenn du diese fünf Taten begehst oder eine dieser fünf Taten begehst, wirst du umgehend in der Hölle wiedergeboren, ohne Wenn und Aber. Dort erlebst du Leiden so lange, bis der karmische Same aufgebraucht ist. Dann hört die Hölle für dich auf und du wirst woanders wiedergeboren. Bei den Samen gibt es ja diese Reihenfolge, dass die schlimmsten Handlungen zuerst reifen oder Taten gegenüber heiligen Objekten schneller reifen, positiv gesehen. Es geht also heute um die fünf ganz, ganz, ganz negativen Taten, die sofort und unabdingbar zu einer Geburt in den Höllen führen. In diesem Leben führe ich die Tat aus, und die Bakshas sind so stark, dass sie im direkten nächsten Leben heranreifen und ihre Wirkung zeigen. Also Bardo und danach. Diese fünf sind ein großes Thema im Abhidharma und werden von allen buddhistischen Schulen akzeptiert. Jetzt einmal im Überblick. Also Nummer 1, die eigene Mutter töten, Ma Sipa. Präziser gesagt heißt die wörtliche Übersetzung, die Frau zu töten, die dich empfangen hat. Nummer 2, den eigenen Vater töten. Nummer 3, einen Arhat töten. Nummer 4, eine Spaltung in einer Sangha herbeiführen. Und fünftens, versuchen, einen Buddha zu töten. Wörtlich aus dem Tibetischen heißt es, Blut zu zehen mit böser Motivation. Wir sind im Abhidharma, nur zur Erinnerung. Per Definitionen kann ein Buddha nicht leiden. Es gibt da aber im Hinayana eine Geschichte über den Halbbruder des Buddha. Er war sehr, sehr eifersüchtig auf den Buddha, seinen Bruder, und zwar sein ganzes Leben lang. Er versuchte dann auch, seinen Bruder, den Buddha, zu töten. Er baute ein Katapult und schießt auf ihn und trifft das Bein seines Bruders, des Buddhas, und es war da eine tiefe, blutende, offene Verletzung. Ein Buddha kann nicht leiden, aber der Buddha hat so getan, als würde er bluten. Aber selbst wenn der Buddha nicht leiden kann, ist der Versuch, einem Buddha zu schaden, eine sehr schlechte Tat. Noch einmal, die fünf ganz bösen Taten sind die Mutter töten, den Vater töten, einen Arhat töten, eine Spaltung in einer Sangha herbeiführen oder versuchen, einen Buddha zu töten. Diese fünf bewirken die direkte Wiedergeburt in der Hölle. Taten Nummer 1, 2, 3 und 5 führen unmittelbar in die Hölle. Aber Nummer 4, die Spaltung, führt in die allertiefste Hölle. Das ist tibetisch die Viji-Höllen. Für die vier bleibt man, sagt das Abhidharma, ein Pakel. Das ist etwa, so sagt Geshe-Michael, so viel wie 60 Kalpas, also eine Zahl mit ungefähr 60 Nullen hintendran. So lange muss man in diesen tiefsten Höllen verweilen, Billionen und Trillionen von Jahren, also sehr, sehr lange, bei der Spaltung einer Sangha. Sangha hat zwei Definitionen. Einmal eine Gemeinschaft von Ordinierten und zum Zweiten eine Gemeinschaft von Leuten, die die Lehrheit direkt wahrgenommen haben. Und das ist die tatsächliche Sangha. Die Gemeinschaft der Ordinierten ist die bildliche, figurative Sangha. Nun kommt ein weiterer Faktor hinzu. Diese Tat, ein Sangha spalten, muss ausgeführt werden, während ein Buddha auf diesem Planeten lebt. Es geht um die Spaltung seiner direkten, unmittelbaren Gefolgschaft. Ich kann nur sagen, glücklicherweise. Also wir können dieses Spalten einer Sangha heute nicht begehen. Dennoch, ein paar Details dazu. Der Täter, also der Spalter, muss ein vollordinierter Mönch sein. Er oder sie kann ja auch Nonne sein. Ich sage jetzt mal er, weil das in den Texten immer als Mönch geschrieben ist vor Hunderten von Jahren. Er muss eine hohe Moral allen halten, sehr intelligent sein, charismatisch sein, jemand, der die Texte und Theorien gut kennt und überzeugend argumentieren kann und eine gute Reputation hat. Eine solche Spaltung der Sangha des Buddha kann nur passieren, 12 Jahre nachdem der Buddha begonnen hat zu unterrichten. Vorher sind alle zu begeistert. Sie lernen und saugen die neue Weisheit des Buddha begeistert auf. Aber dann, nach circa 12 Jahren, sagen die Schriften, sind viele an einem Punkt, an dem sie an mehr und neuen Informationen interessiert sind und nicht daran, das Gelernte anzuwenden oder zu praktizieren. Und wenn die Schüler des Buddha ausschwärmen und beginnen, überall im Lande den Dharma zu unterrichten, dann schleichen sich Fehler ein in die Lehre. Die letzten Seiten des Abhidharma sind sehr traurig. Im Kloster hat man dann diese Texte für 3, 4 lange Jahre intensiv studiert. Und jetzt kommt man zu der letzten Seite des Abhidharma. Kosha. Hier beschreibt der Autor, also Master Vasubandhu, wie die Lehren sterben werden. Wie genau und wann. Er sieht voraus, dass seine eigenen Lehren zu Ende gehen werden. Wenn du das nach 4 Jahren intensivem Studium liest, dann wirst du weinen, sagt Geshe Michael. Nach diesem kleinen Exkurs zu den Details zurück zur Präzisierung von Nummer 4. Also eine Spaltung herbeiführen. Das kann nur geschehen, erstens unmittelbar nachdem der Buddha begonnen hat zu lehren. Dann 12 Jahre nicht und nicht am Ende seines Lebens, dann, wenn er sich von diesem Planeten zurückzieht, weil es nicht mehr genügend Wesen gibt, die von ihm profitieren. Also das ist der Grund, warum er sich zurückzieht. Wenn es keine guten Wesen und Menschen mehr gibt, die den Dharma praktizieren und wertschätzen, dann scheint der Buddha zu sterben. Der Grund, zum Beispiel warum eine Spaltung nicht direkt nach dem Weggehen oder Sterben eines Buddha geschehen kann, ist, dass die zurückbleibende Sangha zu traurig ist. Man ist quasi vereint in der Trauer. Der Grund, warum Geshe Michael Roach so lange und ausführlich über die Details der Spaltung einer Sangha spricht, ist der, dass erfahrungsgemäß in vielen oder gar in allen Dharma-Zentren sehr häufig Dissens herrscht. Die Tibeter würden sagen, dass das von der positiven Ausrichtung der Praktizierenden kommt, die nämlich Hindernisse anzieht. Und eine Sorte von Hindernissen sind als normale Personen verkleidete Dämonen. Verkleidet in Anführungszeichen. Diese Personen haben eine sanfte, nette, überzeugende Art, auf die sie dich zu bestimmten Taten motivieren. Wenn eine Sangha länger besteht und größer wird, kann es sein, dass dir jemand begegnet, der dich irritiert. Oder du fängst an, über die anderen Traditionen zu lästern. Seid also sehr achtsam und passt auf. Wenn du so jemanden begegnest, dann vermeide denjenigen den Kontakt zu ihm. Studiere weiter und glaube nicht alles. Glaube vor allem nicht deinen eigenen Überzeugungen. Das ist sozusagen das Herzstück, wenn man so will, des Mahayana. Glaube deinen eigenen Überzeugungen nicht. Hinterfrage ständig. Aber leider passiert sowas. Man sieht Studierende, die Dharma-Center verlassen, wegen der politischen internen Diskussion und Machtkämpfe. Das geschieht. Man hört von schrecklichen Spaltungen in Dharma-Zentren. Und Geshe Michael sagt, das wird auch bei uns geschehen. Es ist eine scheußliche Vorstellung, aber der Tag könnte kommen. Wann immer wir solche Situationen erleben, kämpft oder lasst uns gemeinsam kämpfen und wissen, dass das quasi Dämonen oder Hindernisse sind. Der Dalai Lama zum Beispiel ist sehr gut darin, andere Meinungen und Traditionen nicht zu kritisieren. Er nimmt viel, viel Mühe auf sich, damit ein jeder sich wohlfühlt. Falls jemand von uns merkt, dass wir eine andere Person in unserer Tradition oder einer anderen Tradition kritisieren oder ablehnen, sollten wir sofort stoppen. An der Wurzel. Sobald es anfängt. Eine tatsächliche Spaltung der Sangha, also ein echtes Nummer 4, wird auch das Brechen des Rades der Lehre genannt. Und im Abhidharma ist hiermit das Verständnis und die Realisierung der Selbstlosigkeit gemeint. Nach einer Spaltung kann für 24 Stunden kein Wesen die Leerheit direkt wahrnehmen. Es ist den Wesen unmöglich, den Dharma zu studieren oder gar zu meditieren. Diese Spaltung der Sangha ist so schrecklich, dass quasi die Schwingungen des Planeten gestört sind. Also, es sagt Geshe Michael. Und, weiterhin Geshe Michael, in manchen Dharma-Zentren fühlt man, dass da der Dharma degeneriert ist und die Praxis der Studien nicht richtig läuft. Also dass sowohl Praxis als auch das Studieren und Meditieren nicht richtig läuft. Warum sind nun ausgerechnet diese fünf Taten, also Mutter töten, Vater töten, Arhat töten, spalten oder versuchen, einen Buddha zu töten, so schwerwiegend negativ? Auf Tibetisch geht es darum, und da wird es begründet mit Pembe Shi, das heißt übersetzt Objekt der Hilfe. Hier geht es um das Objekt deiner Handlung. Ihr erinnert euch an die vier Teile einer vollständig ausgeführten Tat. Bei der Spaltung ist es die zugrunde liegende Lüge. Und dann haben wir noch dreimal Mord und einmal versuchten Mord bei den fünf ganz üblen Taten. Also das eine ist Lüge, Nummer vier quasi, die Spaltung, wäre als unheilsame Handlung die Lüge. Und bei den drei anderen, bei den drei Morden, Mutter, Vater, Arhat, ist es Mord. Und ein versuchter Mord, also den Versuch, den Buddha zu töten. Das ist sozusagen der versuchte Mord. Ein Student fragte Geshe Malkö, warum jemand Böses machen will, zum Beispiel einen Buddha zu töten oder ähnliches. Geshe Malkö antwortete, ich weiß es nicht. Warum werden böse Taten begangen? Warum haben die Deutschen Juden getötet? Du kommst in ein Milieu, in dem auch gute Menschen hineingesogen werden. Wir sind alle fähig zu sehr schrecklichen Sachen. Jeder von uns. Wir können uns jetzt glücklich schätzen, dass wir keinen Hunger leiden müssen, dass wir keinen Wohnraum benötigen oder Geld. Wir können uns sehr glücklich schätzen darüber. Geshe Malkö war vordem sehr stolz darauf, Amerikaner zu sein, weil die Amerikaner sich nicht schlagen, um einen Platz im Bus zu ergattern, wie es wohl in Indien passiert. Dann aber, als die Ölkrise kam, haben Amerikaner gegeneinander gekämpft und sich für Öl erschossen. Fazit: Wir alle sind nicht besser. Wir brauchen in unserem momentanen Leben gerade nicht zu kämpfen, aber es kann jedem von uns passieren. Zurück zu den fünf grauseligen Handlungen. Es sind fünf Objekte bei den negativen Handlungen involviert. Zwei davon sind hervorragende, kraftvolle Objekte, weil sie uns geholfen haben. Unsere Mutter und unserem Vater. Unsere Eltern haben uns so viel Gutes getan. Sie haben uns das Wichtigste gegeben, einen Körper, mit dem wir Nirvana und die Buddhaschaft erreichen können. Ob sie nun gute Mütter oder Rabenmütter und Väter waren, ist einerlei. Sie haben uns allen unseren Körper gegeben. Das zählt in den Schriften. Sie haben uns unser Leben gegeben. Jetzt können wir den Dharma praktizieren und Erleuchtung erlangen. Wenn wir uns fragen, was nun die Handlung so arg böse macht, dann gibt es zwei Einstellungen, die relevant sind. Erstens die Zurückweisung dieser Tatsache, dass die Eltern uns den Körper und das Leben gegeben haben, mit dem du oder mit dem wir alle Buddha werden können. Das ist quasi eine Zurückweisung meiner eigenen oder unserer eigenen Buddhaschaft. Diese Chance weisen wir zurück, wenn wir unsere Mütter töten, unsere Väter töten. Die Idee, das Konzept, dass sie dir diese große Chancen zur Erleuchtung gegeben haben, die weist du zurück. Das ist Zurückweisung. Und das zweite ist Eliminierung. Du tust etwas, um sie auszulöschen. Du wirst aktiv und versuchst, sie zu töten. Im Sutra steht wörtlich, du erschaffst Bedingungen für die Nicht-Weiterexistenz der Lebenskräfte deiner Eltern. Das sind die beiden Einstellungen, die mit dem Töten von Mutter oder Vater eingehen hier und die das so scheußlich machen. Die anderen drei Taten, töten wollen, also ein Arhat töten wollen oder die Sangha spalten, sind so gravierend negativ, weil wir es mit außergewöhnlichen Objekten zu tun haben. Dem Buddha oder Arhat, dem Arhat und Sangha. Diese drei sind derart heilige Objekte, dass es nicht besonders relevant ist, wie deine Motivation ist oder wie du es angehst oder ob du die Tat vollendest. Alles, was du diesen Objekten gegenüber machst, wird enorm vergrößert und potenziert. Du weist die Person und die Idee, für die ein Arhat steht, zum Beispiel, zurück. Du weist das Konzept der Einheit der Sangha zurück und versuchst sie zu spalten. Du weist den Buddha als Idee und Konzept zurück und es interessiert dich nicht mehr. Du glaubst, die Lehren sind Müll. Die Zurückweisung dessen, wofür der Buddha steht, das gibt der Tat eine solch große negative Kraft. Bei der Spaltung ist es analog. Du weist die Idee zurück und stellst deine eigenen Ideen höher. Analoge Situationen können wir ja auch in Dharma-Zentren erleben. Und manchmal ist es nicht leicht, die Einheit der Gruppe höher zu stellen als seine eigenen persönlichen Meinungen. Das ist wohl bei jeder Spaltung so, dass derjenige glaubt, völlig im Recht zu sein. Normalerweise ist das eine Fehleinschätzung. Und in der Regel geht es um persönliche Meinungen und nicht um eine philosophisch-sachliche Debatte. Für uns ist es wichtig, dass wir uns vor Augen halten, dass die Einheit des Dharma erhalten bleibt. Und im engeren Sinne ist die Einheit des Dharma der Dharma-Körper des Buddha. So steht es in den Schriften, der Dharmakaya. Die Einheit einer buddhistischen Gruppierung, das ist der Dharmakaya. Deshalb ist die Tat so schwergewichtig. Welche der fünf üblen Taten ist nun die allerübelste? Hatten wir schon gesagt. Eine Spaltung in der Sangha. Denn das bewirkt das schlimmste Resultat für den Täter. Ein Äon, das waren diese Zahlen mit den 60 Nullen, in den allerschlimmsten Höllen. Auch im Hinblick auf den Schaden oder die Schadensgröße für das Universum ist die Spaltung die schlimmste Tat. Man versucht, den Dharma-Körper des Buddha zu zerstören. Bei Nummer 5, also dem Versuch, einen Buddha zu töten, versucht man, den Formkörper zu schädigen, den Rupakaya. Bei der Spaltung wird der Dharma-Körper attackiert, also die Allwissenheit des Buddha. Und das wird schlimmer gewichtet als die Attacke auf den Formkörper. Nietzsche Michael hat uns ja beigebracht, unsere Ethik anhand von konzentrischen Kreisen zu analysieren. Im Zentrum steht zum Beispiel für einen ordinierten Mönch kein Sex. Der nächste äußere Kreis wäre dann keine Berührung mit einer Frau. Dann der nächste Kreis, nicht viele Frauen ansehen und keine Zeit mit Frauen verbringen. Und man sagt ja, wenn ein Mönch gar nicht erst den äußeren Kreis verletzt, dann wird's für ihn nie zu Sex mit einer Frau kommen. Und das gilt natürlich auch für uns und unser ethisches Verhalten. Draußen bleiben so weit wie möglich. Das ist unsere Maxime. Also, lieber nichts Negatives über deine Mitstudenten sagen. Lass uns so weit draußen bleiben wie möglich. Stopp auch das negative Gedanken über andere Sangha-Mitglieder. Ich meine, nebenbei, das hatten wir in anderen Kursen auch schon, man weiß ja nie, also ob das nicht auch ein verkappter Bodhisattva ist, der mir was beibringen will. Gishe Michael machte hier in den Unterweisungen eine Bemerkung darüber, dass wir aufpassen sollen und offen bleiben sollen für die Süße des Dharma. Wenn wir Gishe Michael zum Beispiel zum vierten Mal dasselbe sagen hören, könnte sich der Gedanke einstellen, dass man endlich mal was Neues hören möchte. Also wenn wir immer wieder sozusagen das mit dem Stift hören, ne? Und dass das ein Kauobjekt ist für den Hund und für uns ist es ein Stift. Dieses etwas Neues hören wollen, das ist der Beginn einer sehr, sehr negativen Einstellung. Ob Anfängerunterricht oder Fortgeschrittene, jede Unterweisung sollte immer ein wenig tiefer und ein wenig süßer werden in unserem Geist. Insbesondere in den ersten Jahren des Dharma-Studiums sollten wir aufpassen, dass wir weiterhin für alles offen bleiben. Zurück zu den fünf ganz, ganz Bösen. Was ist nun das Zweitschlimmste? Das Zweitschlimmste ist der Versuch, einen Buddha zu töten. Das Drittschlimmste? Die Attacke eines Arhats. Also. Und das Viertschlimmste? Die Mutter zu töten. Und das Fünftschlimmste? Den Vater zu töten. Das ist die Reihenfolge sozusagen gruppiert nach Schlimmheit. Es gibt nun noch die fünf Taten, die den fünf allerschlimmsten Taten sehr nahe kommen. Und die sind übrigens nicht bei den Hausaufgaben befragt, aber Gishom Michael hat sie trotzdem unterrichtet. Also die erste Tat, die den Allerschlimmsten sehr, sehr nahe kommt, ist die eigene Mutter vergewaltigen. Und die Mutter ist gleichzeitig ein Ahad. Oder sie ist beides. Das ist sozusagen, kann es ja geben. Ne? Das ist ganz schlimm. So, Nummer zwei, einen Bodhisattva töten. Und das bedeutet, dass man nun nochmal 100 Kalpas braucht, um Bodhisattva zu werden. Also einige Trillionen von Jahren. Nummer drei, irgendeine der sieben hohen Praktizierenden zu töten. Geshe Michael meint auf Nachfrage, weil das war nicht so ganz genau klar, dass das Leute sind, die den Pfad des Sehens erreicht haben. Und das vierte ist das Eigentum der Sangha stehlen. Und das fünfte, den Tempel oder Altare oder Bilder des Buddha zu zerstören. Es wird gesagt, dass auch für diese fünf nahen Taten man in die Höllen kommt. Diese Taten sind zwar ein wenig leichter als die ganz, ganz üblen fünf, doch für beide geht's in die Höllen. Wie wir ja bereits gelernt haben, sind die geistigen Taten, also Gedanken, die Taten, die am schlimmsten zählen. Falsche Weltsicht ist die allerschlimmste, gemeinsam mit den fünf allerübelsten Taten. Geshe Michael sagt, es gibt fünf falsche Ansichten. Diese gehören zwar nicht hier in diese Klasse, aber weil falsche Weltsicht so übel ist und wir ja eben auch nochmal am Anfang der Klasse darüber geredet haben, mit dem Karmic Path, also dem karmischen Pfad, möchte ich es doch berichten. Also, weil falsche Weltsicht so übel ist und wir ja unseren Geist zähmen wollen und zur Erleuchtung bringen wollen, finde ich es relevant zu sagen, was Geshe Michael dazu gesagt hat. Also, die erste der fünf falschen Ansichten ist, zu glauben, alles existiere so, wie es uns erscheint. Und zu glauben, dass, wenn es nicht so existiert, wie etwas erscheint, dann existiert es gar nicht. Das sind sozusagen die beiden Teile sozusagen dieser falschen Ansicht. Und das wird als extreme Ansicht bezeichnet. Und, also zumindest ich, muss es für mich sagen, also in meinem Geist flippe ich häufig sozusagen von einem zum anderen Pol von diesen beiden extremen Ansichten. Und ich glaube auch, ich kann es jetzt nur mal für mich sagen, aber tief immer noch in mir, dass meine Sachen oder meine Ansichten, mein Selbst und so weiter aus sich selbst heraus existieren. Die nächste falsche Ansicht wäre sozusagen schon die Nummer 3, weil das eine war ja 1 und 2. Die nächste falsche Ansicht Nummer 3 ist sozusagen eine falsche Moral oder eine falsche Askese auszuüben und zu denken, das wäre wunderbar. Insbesondere geht es hier um das Thema, dass man sorgsam mit seinem Körper umgehen soll und keinen Raubbau macht, zum Beispiel durch Hungerkuren, extreme körperliche Übungen, Selbstgeißelungen und sowas, also alles, was den eigenen Körper schädigt. Die Grundregel ist, dein Körper ist kostbar und zum Meditieren sollte man sich wohlfühlen, ausgeglichen sein und freudvoll. Und es sollte einem nicht wehtun, irgendwo an irgendeiner Stelle zwicken. In keinem Fall geht es darum, sich selbst zu verletzen oder zu schädigen. Weil dieser Körper trägt uns zur Erleuchtung und wir brauchen ihn, um die Leerheit zu erkennen und entsprechend dann zur Erleuchtung zu kommen. Also das andere ist jetzt, die falsche Ansicht zu glauben, die eigenen falschen Ideen wären großartig und korrekt. Das ist sozusagen die klassische falsche Weltsicht. Zu glauben, Karma existiert nicht und Leerheit auch nicht. Und wenn ich meine schlechten Taten begehe, alleine sozusagen für mich im Haus oder keiner guckt zu, dann wird niemand und nichts das merken und alles ist fein. So, diese fünf falschen Ansichten werden vom Abhidharma und vom Mahayana akzeptiert, mit einigen Details, die im Mahayana anders gesehen werden. Die Art und Weise, wie wir karmische Samen pflanzen, ist im Abhidharma und im Mahayana identisch. Der einzige Unterschied ist, wo das Bhakshak, also der karmische Same, gespeichert wird. Und das ist jetzt wieder, sitzt jetzt wieder auf diesem Kurs. Also wichtig zu wissen, deswegen wiederhole ich es nochmal. Also, die Art und Weise, wie karmische Samen gepflanzt werden, sind im Abhidharma und Mahayana identisch. Der einzige und zentrale Unterschied zwischen den beiden Ansichten ist, oder zwischen den beiden Schulen, der Ort, wo das Bhakshak, also der karmische Same, gespeichert wird. Also, ich begehe eine Handlung. Am Ende der Tat entsteht ein karmischer Same, ein Bhakshak. Und der bleibt in meinem Geist gespeichert und hat das Potenzial, mir, wenn er in Zukunft herangereift ist, entweder Leid oder Freude zu bringen. Dieses Bhakshak reift heran als eine Wahrnehmung und schlussendlich, wenn ich genügend positive Samen gesammelt habe, dann werde ich die Wahrnehmung von Erleuchtung haben. Das nennt man auch Buddhaschaft. Also ein Bhakshak erschafft eine Art Interpretation, eine ganz bestimmte Art der Wahrnehmung der Welt. Und diese Art der Wahrnehmung ist definitiv. Ich habe keine Auswahlmöglichkeit. Ich sehe entweder Nektar oder Wasser oder Blut und Eiter in der Flüssigkeit auf dem Tisch. Ihr erinnert euch an das Beispiel mit den drei Wesen. Ich kann das nicht bewusst steuern oder gar kontrollieren. Die Dinge geschehen auf eine bestimmte Art in meinem Leben und das ist mein Karma. Und aufgezeichnet wurde das sozusagen durch die, ja, so eine Art Videokamera, sagt ja Gishe Michael immer, der sozusagen die Videokamera nimmt auf, was ich denke, spreche, tue und speichert das ab. Langfristig gesehen erschaffe ich die Ursachen, die Samen und die Bhakshaks, die mich in Zukunft zwingen, mich und meine Welt in einer bestimmten Art und Weise zu sehen. Und der zentrale Punkt ist, dass es meine eigenen Projektionen sind, die mich und meine Welten gestalten. Das ist alles, mehr ist da nicht. Jetzt nochmal eben zu dem Ort des, das hat Gishe Michael gar nicht mitgeteilt, das eine ist jedenfalls, im Abhidharma wird ja von diesem Speicherbewusstsein, Alaya Vijnana, gesprochen und das wird sozusagen im Mahayana nicht anerkannt und das ist sozusagen der Unterschied. So, jetzt nochmal geht's weiter im Unterricht. Womit fängt alles an auf dem Weg zur Erleuchtung? Damit, dass wir ein neues Verhalten lernen, neue Weltsichten üben und anwenden. Durch Lernen, Studieren, Anwenden, Praktizieren ändern wir Stückchen für Stückchen unser eintrainiertes Denken und unsere Verhaltensweisen. Und am Anfang ist es eine Art Ich tue so, als ob Weltsicht. Ich tue so, als ob ich verstanden hätte, was genau Karma und Leerheit sind oder Karmic Paths. Doch anders geht es nicht. Nur langfristig kommen wir nur so weiter und pflanzen viele, viele positive Samen durch dieses so tun als ob. Im Englischen sagt man ja so hübsch fake it till you make it. Also diese vielen, vielen positiven Samen, die wir durch dieses Üben, Lernen, Studieren, Praktizieren und nochmal dranbleiben, Pflanzen, die werden uns eines Tages zwingen, die Erleuchtung zu erleben. Klar kann man sagen, dass das ein sehr eigennütziges Verhalten von uns ist. Das stimmt. Das ist kalkulierbar und egoistisch. Und das ist auch gut so. Und seine Heiligkeit, der Dalai Lama, sagt dazu, intelligenter Egoismus. Denn ich mache es zu meinem Wohle und zum Wohle aller Wesen. Der Buddhismus ist eine Methode und sollte als übertragbare, vermittelbare, rein wissenschaftliche Methode gesehen werden. Du machst dieses und du erhältst jenes Resultat. Punkt. Und dieses Wissen hilft uns, unsere Handlungen zu bewerten und Prioritäten zu setzen. Und das intellektuelle Verständnis von Leerheit und Karma begleitet uns jeden Augenblick wie ein guter Freund. Ab und zu mag man dann zum Beispiel seinen Kollegen am Arbeitsplatz komisch vorkommen, wenn man nicht zurückschreit, falls der Chef nur mich gerade angebrüllt hat. Aber das haben wir ja auch im Christentum. Zum Beispiel können wir da Jesus als Vorbild nehmen. Jesus nutzte seinen Leiden am Kreuze dafür, dass er betete bzw. wünschte, dass das Leiden, das er erlebt, alles Leiden der Welt eliminieren möge. Und diese Einstellung ist die kraftvollste, mit Widrigkeiten im eigenen Alltag zurechtzukommen. Und das war die Klasse für heute. Hallo?
Danke, Beate.
Noch einer da?
Ja, hallo, danke.
Ja.
Vielen Dank, ja.
Ja, es ist auf der einen Seite hoffnungsvolle Themen, auf der anderen Seite, ne? Muss man mal wieder drüber nachgucken, ne?
Sehr hoffnungsvoll.
Ja, ne?
Vielen Dank.
Ja.
Du Beate, ich möchte dich was fragen. Und zwar, ich hatte gestern einen Treff mit der Elke und haben
Ja.
über verschiedene Themen reflektiert, unter anderem über das Glas mit Wasser.
Mit
Und haben,
Flüssigkeit meinst du, ne?
genau, korrekt, korrekt,
Entschuldigung.
das Glas mit Flüssigkeit. Und jetzt ist die Frage, wir haben ja in der letzten Klasse nur mal so ein bisschen eine Wiederholungsklasse und so.
Genau.
Haben wir nur mal die Möglichkeit, das Thema mit dem Glas Flüssigkeit zu besprechen? Weil irgendwie, wir haben wirklich, glaube ich, 2 Stunden darüber diskutiert und ich persönlich hab dann gesagt, du, weißt was, ich verstehe es einfach nicht. Nämlich das mit den 3 Teilen oder 4 oder 5, je nachdem. Weil im Prinzip ist ja das Glas Flüssigkeit, müsste ja theoretisch der Stift sein, der Chef sein oder was auch immer. Und jetzt ist die Frage, können wir über das irgendwann nur mal näher reflektieren und das nur mal besprechen?
Also können wir gerne machen. Ne? Also es
Okay.
ist einfach, ja, es ist sehr tiefgründig, sehr profund und naja, so ist es halt im Buddhismus oder mit, sagen wir mal, insgesamt wahrscheinlich mit neuen Konzepten, die man lernt, die einfach unserer Weltsicht total, komplette,
Ja.
toto, 100% nicht entsprechen.
Du,
Das heißt, da gibt es
aber
77 Knoten im Kopf.
okay, aber sozusagen so wie das Beispiel war, das Glas mit der Flüssigkeit, also sozusagen, wenn man jetzt sagt, jeder hat seine, für jeden, der es betrachtet, gemäß seines eigenen Karmas sieht er es halt so oder so oder so. Das ist irgendwie verständlich. Aber sozusagen, dass es plötzlich dann 3 Teile hat und die dann aber wieder verschwinden in dem Moment, wo einer davon einen Schluck draus nimmt. Also das war irgendwie da schon ziemlich abgefahren, ja. Und wir haben uns dann überlegt, wie würde man das Äquivalent erklären anhand des Stiftes? Und da haben wir irgendwie nicht wirklich gefunden, wie man das dann beim Stift macht, weil das Glas Flüssigkeit ist ja im Prinzip nur ein anderes Beispiel, als sonst der Stift ist, oder?
Naja, aber der Stift ist ja in dem Fall wäre ja quasi
Oder
ein
halt
längliches, ein länglicher Zylinder oder so irgend
das
sowas, ne?
nägliche Teil,
Ja.
genau.
Und ich, also für mich finde ich es immer am einfachsten zu wissen, wenn sobald einer der drei Wesen, also der Hund oder ich oder weiß ja nicht, irgendwie noch ein anderes Wesen, was sich mit diesem Zylinder, mit diesem länglichen Zylinder beschäftigt dann und den sozusagen in den Mund nimmt, ne? Wie
Ja.
bei der Flüssigkeit auch. In dem Moment ist es ja quasi klar, ne? Da habe ich ja sozusagen meine eigenen Wahrnehmungen über
Genau.
meinen Körper, ne? Das heißt,
Genau.
da wird sich das irgendwie kalt anfühlen, flüssig anfühlen oder eben hart und irgendwie, was weiß ich, wie sich das für einen Hund anfühlt, ne? Wenn das der Stift, also wenn das der Zylinder ist.
Also, wo wir uns sozusagen aufgehängt haben, dabei war das, wie wir gesagt haben, wie ist das jetzt mit diesem Material Cause, ja? Weil, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, die Flüssigkeit ist sozusagen der Material Cause für das Wasser, aber Wasser kann es nur dann sein, weil, wenn ich als Mensch das Karma habe, um diese Flüssigkeit als Wasser wahrzunehmen, ja? Und der Buddha hat halt das Karma, die Flüssigkeit als Nektar wahrzunehmen. Aber sozusagen, wir sind darüber gestolpert, wenn jetzt gleichzeitig der Hungergeist, der Buddha und ich oder wir halt in einem Raum sind, dann hat diese Flüssigkeit 3 Teile. Und wir haben wirklich dann über das Wording Teile diskutiert und haben darüber nachgedacht, ja, heißt es dann, dass sozusagen sich dann materialisiert in dieser Flüssigkeit, ein Teil ist Wasser, ein Teil ist Nektar, ein Teil ist Äther, und wenn ich es dann in die Hand nehme, dann reduziert sich's wieder zu einem Teil. Also das war irgendwie
Also ich glaube, es geht wahrscheinlich mehr, also ich würde mir es, oder ich habe es mir so erklärt, dass es quasi auf der einen Seite Potenziale sind. Das
Ja,
heißt,
okay. Ja, okay.
ne, das Potenzial ist für alle drei Teile drin. Also ist für
Genau,
drei
okay.
verschiedene Wahrnehmungen drin oder
Genau.
meinetwegen für 7000. Ne? Und die materielle Ursache ist halt dieses, was sozusagen beweglich ist, also diese Definition für
So.
Flüssigkeit. Ne?
Beate, das war nämlich das Nächste, weil sozusagen, wenn man das Wording Ursache hernimmt, dann könnte man ja sagen, Ursache, es ist das und dann passiert das. Aber könnte man hier auch sagen, das ist sozusagen die materielle Basis oder muss man das Wort Ursache verwenden?
Naja, also ich glaube schon, dass das mit der Ursache korrekt ist, weil
Okay.
du musst ja, also diese Flüssigkeit, die ja jetzt in dem Raum steht, wo diese drei Wesen kommen, die hat ja wieder eine Ursache. Die ist ja quasi jetzt in dem Moment eine Wirkung. Ne? Also das, okay, und dann kommen die drei Wesen und die haben sozusagen das Karma zu erleben, aha, Flüssigkeit. So, das haben sie irgendwie alle gemeinsam sozusagen, ne? Das kommt ja nicht aus dem, was da auf dem Tisch steht. Sonst wäre es das, ne? Sonst, das ist ja sozusagen leer davon, in und aus sich selbst heraus flüssig zu sein, sondern das ist, ne, meine Projektion auf das, was da. Und ich meine, jetzt beim Fortgeschrittene, sagen wir mal, Prasangika, Madhyamika sagen ja, auch das ist eine Projektion, ne?
Ja.
Das heißt, selbst die materielle Ursache ist eine Projektion und dann kommt drumherum das, was sozusagen ausgeschmückt wird. Nicht? Vielleicht
Stimmt
kann man
das?
es so sehen wie die. Also was wir in, ich glaube, vorletzten Klasse hatten, das war das, also eine Wiedergeburt sozusagen in einem, meinetwegen, als Mensch, aber dann geht es erst richtig los. Dann kann man sagen, okay, weil ich aber im
Ja.
letzten Bösen böse war und irgendjemanden umgebracht habe, dann bin ich viel krank und habe ein kurzes Leben. Ne? So dass diese
Ja.
beiden Faktoren zusammenkommen. Ne? Das, ich glaube, was anderes, für mich ist es so auf der Ebene erklärbar.
Aber das heißt, man könnte auch korrekterweise sagen, dieses Glas Flüssigkeit hat sozusagen unendlich viel Potenzial, das zu sein für denjenigen gemäß des Karmas von dem Betreffenden.
Ja, weil das ist ja, es gibt ja keine eigenständige Existenz von diesem Flüssig-Ding da.
Genau,
Wenn da
ja,
einer
okay.
kommt und der hat nicht das Karma, irgendwas Flüssiges zu sehen, dann ist da nichts mit flüssig.
Okay.
Also würde ich mir so, ich weiß nicht wie, vielleicht hat jemand anders noch eine andere Idee, aber das wäre so mein.
Du, und noch was, wenn jetzt ein Buddha und ich und ein Hungergeist, sagen wir angenommen, das ginge, alle drei gleichzeitig aus diesem Glas mit Flüssigkeit heraus trinken, mit einem Strohhalm, dann würde ich Wasser empfinden, der Buddha empfindet Nektar und der Hungergeist empfindet Eiter. Okay, gleichzeitig. Okay. Alles klar. Ja,
Ja, also weil
super.
das
Ja, okay.
ne, ist klar, weil du, wenn du mit fünf Leuten in einem Raum sitzt, dann kommt
Ja.
der schreiende Chef, ne, dann, also mich schreit er an, ich finde ihn doof, ne,
Ja.
neben mir, die sagt, es wird sowieso mal Zeit, dass Beate mal angeschrieben wird, und dann kommt noch einer, der sagt, mir fast egal,
Okay,
also
ja.
das ist ja irgendwie, da können im selben Moment, also gehen fünf verschiedene Kinofilme los.
Okay. Aber sozusagen, man kann wirklich sagen, könnte auch vom Wording her sagen, Potenzial.
Also ich weiß es nur aus den Übersetzungen, jetzt im Diamantschneider, nicht? Da wird es ja so benannt. Also ich weiß
Okay.
jetzt nicht, wie die korrekte Übersetzung aus dem Sanskrit oder Tibetischen ist. Das weiß ich nicht. Das kann ich
Okay,
nicht
alles
sagen.
klar.
Also da habe mich jetzt auf das bezogen, was im Diamantschneider steht.
Okay. Du, das hilft wirklich schon, also für mich jetzt schon wieder ein Stück weiter. Danke.
Ja, sehr gerne. Ja, noch weitere Fragen? Ja, okay, dann gehe ich mal davon aus, dass alle jetzt einen wohlverdienten, wunderschönen Sonntagabend erleben werden. Und weil